NDR Info. Echo des Tages.
Konferenzentscheidungen sind das eine, die Beschlüsse auch durchzusetzen, eine andere Sache. Trotz Einigung in Genf wird sich die explosive Lage in der Ukraine wohl kaum entspannen. Außerdem im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Tod am Dach der Welt, Lawinenunglück auf dem Mount Everest, am Ende der Hoffnung, Tauchereinsatz im Wrack der südkoreanischen Fähre, treu bis in den Tod, das Erbe von Gabriel Garcia Marquez, Jesus letzter Weg, Karfreitagsprozession in Jerusalem und abgehört und angeschmiert veräppelt der Graffiti-Künstler Banksy den britischen Geheimdienst. Durch die Sendung führt sie der Holger Senzel. Maskierte Männer in Tarnuniformen mit Sturmgewehren prägen seit Tagen die Bilder aus der Ostukraine. Nun sollen die Maskierten ihre Kalaschnikows abgeben und die besetzten Gebäude räumen. Darauf haben sich Russland, der Westen und die Ukraine in Genf verständigt. Aber wer soll sie eigentlich entwaffnen? Wer die Gebäude räumen? Denn freiwillig werden die prorussischen Separatisten sicher nicht gehen. Horst Kleuser mit Reaktionen direkt aus der Ostukraine.
Wir hoffen sehr, dass solche Treffen dazu beitragen, dass Blutvergießen vermieden wird. Wir sind gegen das Blutvergießen. Wir wollen, dass die Frage friedlich gelöst wird und wir das Selbstbestimmungsrecht bekommen. Die russische Hymne im Hintergrund, vor sich eine laute, aber nicht besonders große Menge an russlandfreundlichen Ukrainern. Donezk am Nachmittag. Der Aktivist ist vielleicht am nächsten dran an den Forderungen am Tag nach den Vereinbarungen von Genf. Denn die Loslösung von der Ukraine stand bei den Verhandlungen gar nicht zur Debatte, wohl aber die Entwaffnung der Separatisten, die nach wie vor in 10 Städten Rathäuser, Polizeiwachen oder andere Behördengebäude in ihrer Gewalt haben. Die Entwaffnung der Kämpfer soll möglichst schnell stattfinden. Doch Waffen, sagt ihr Anführer Denis Puschlin, hätten sie gar keine, auch wenn Videos von den Erstürmungen und Besetzungen das Gegenteil belegen. Er versucht es überhaupt mit Ironie, die gleichwohl bedeutet, dass ein schnelles Ergebnis unwahrscheinlich ist. Ich kann sagen, dass wir mit der unterzeichneten Vereinbarung völlig einverstanden sind. Doch müssen alle Gebäude verlassen, einschließlich der Genossen Jasenuk und Turchinow, die auch ohne gesetzliche Grundlage nach einem Militärputsch die Räume besetzt haben. Wenn die das getan haben, machen wir das auch. Und damit meint der Separatist keineswegs nur die Gebäude. Die Aufständischen wollen die Übergangsregierung vertreiben. Zuvor hatten die Separatisten in der Ostukraine schon klargestellt, dass sie nur gingen, wenn auch der Maidan in Kiew geräumt würde. Auch auf diesem besetzten Platz finden sich noch zahlreiche Zelte und Gruppen unterschiedlicher Richtung, darunter auch rechtsradikale, nationalistische und kirchliche. Doch natürlich wird die Übergangsregierung nicht vor den Präsidentschaftswahlen am 25. Mai abdanken. Freiwillig jedenfalls nicht. Der stellvertretende Außenminister Lubkivsky hatte das Abkommen von Genf als einen ersten Schritt bezeichnet. Das Wichtigste, um den Konflikt zu deeskalieren, sei nun fixiert. Man sei vorsichtig optimistisch und wolle sich davon überzeugen, dass Russland den Worten auch Verantwortung folgen lasse. Ministerpräsident Jasenuk hat keine großen Erwartungen an die Vereinbarung, aber nach Räumung und Entwaffnung werde man die Besetzer straffrei ziehen lassen, sofern sie keine Kapitaldelikte begangen hätten. Doch in der heutigen Parlamentsdebatte wurde auch klar, dass für die Führung der Ukraine neben der Krise im Osten vor allem ein anderes Thema nicht erledigt ist. Die Krim ist das Territorium der Ukraine, sowohl für die Leute in Donezk als auch in Ternopil, in Lemberg, Luhansk. Uns wurde unser Eigentum gestohlen. Das ist unsere Krim, unser Jalta, unser Meer und unser Territorium, Wladimir Wladimirovich. Auch nach Genf bleibt die Lage in der Ukraine gespannt.
Von der schwersten Krise seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist die Rede. Und auch die USA sind skeptisch, dass der Kompromiss von Genf die Situation in der Ukraine wirklich entspannen könnte. Unser Washingtoner Korrespondent Ralf Siener über die Reaktionen aus dem Weißen Haus.
Einen Funken Hoffnung sieht der US-Präsident nach dem Genfer Ukraine-Gipfel.
A glimmer of hope coming out of these Geneva talks.
Doch entscheidender als die wohlformulierten Versprechungen von Genf seien die Taten der nächsten Tage, so der US-Präsident.
The Russians signed on to that statement.
Russland habe zwar die Erklärung unterzeichnet, dass die prorussischen Separatisten in der Ostukraine ihre Waffen niederlegen und die besetzten Gebäude räumen müssen. Aber die Frage ist jetzt, wird Moskau seinen Einfluss nutzen, um in der Ukraine wieder Ordnung herzustellen, statt wie in den letzten Tagen Chaos zu provozieren? Der US-Präsident ist sich nur in einem Punkt sicher, dass völlig unklar ist, welchen Kurs Putin in den kommenden Tagen in der Ukraine einschlägt. Für den Fall, dass die zum Teil von Russland ausgerüsteten und kommandierten Separatisten weder ihre Waffen niederlegen, noch die von ihnen besetzten Polizeistationen, Fernsehsender und staatlichen Gebäude räumen, bereiten die USA seit Tagen in Absprache mit der EU und vor allem in Gesprächen mit Deutschland, Frankreich und Großbritannien eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland vor.
Today I spoke with Chancellor Merkel.
Er habe bereits mit Angela Merkel über die Verschärfung der Strafmaßnahmen gegen Russland gesprochen und werde dies auch noch mit dem britischen Premier Cameron tun. Aus amerikanischer Sicht gibt sich die Interimsregierung in Kiew große Mühe, die Verfassung zu überarbeiten und den Schutz der russischen Minderheit in der Ukraine zu garantieren. Putin hingegen bleibt für Washington völlig unberechenbar.
My hope is that we actually do see follow-through.
Er hoffe, dass den russischen Versprechungen in Genf Taten folgen, betont Obama. Die Frage ist jetzt, ob Russland tatsächlich Beobachter für eine OSZE-Mission in der Ukraine zur Verfügung stellt und welche Bewegungs- und Handlungsfreiheit diese OSZE-Mission hat. Und äußerst zweifelhaft ist, ob Moskau Druck auf die prorussischen Aktivisten ausübt, öffentliche Plätze und Gebäude in der Ostukraine zu räumen und ihre Waffen abzugeben. Denn Putin bestreitet bisher, irgendeinen Einfluss auf diese Separatisten zu haben. Der US-Präsident weist nach dem Ukraine-Gipfel auf zwei Punkte hin, die in Genf überhaupt nicht thematisiert wurden, nämlich die Konzentration von 41.000 russischen Soldaten entlang der russischen Grenze. Russland hat immer noch seine Soldaten entlang der ukrainischen Grenze stationiert, und zwar als eine Geste der Einschüchterung. Und auch von den ukrainischen Präsidentschaftswahlen, die für den 25. Mai geplant sind, war in Genf keine Rede. Die Obama-Regierung befürchtet, dass Putin die ukrainischen Präsidentschaftswahlen zu torpedieren versucht, die Interimsregierung in Kiew immer mehr schwächt und immer größere Teile der Ostukraine kontrolliert, ohne sie mit russischen Panzern zu besetzen oder wie die Krim zu annektieren. Zwar weigert sich die Obama-Regierung nach wie vor, die ukrainische Armee aufzurüsten, doch Amerikas Verteidigungsminister Chuck Hagel rief jetzt seinen ukrainischen Amtskollegen an, um die Lieferung von Medikamenten, Wasseraufbereitungsanlagen, Schutzhelmen und Notstromgeneratoren zuzusagen.
Non-lethal military assistance for health and welfare items.
Putins Konzept der Ukraine-Invasion stelle das US-Militär vor eine völlig neue Herausforderung, schreibt die bekannte Washington Post-Kolumnistin Ann Applebaum. Denn wenn Putin mit diesen Truppen aus bewaffneten Geheimagenten und maskierten Söldnern eines Tages auch östliche NATO-Staaten infiltriere und auch dort öffentliche Gebäude besetzen lasse, dann seien die dort jetzt zusätzlich stationierten F-16-Kampfbomber der NATO nicht mehr die richtige Antwort. Vielmehr verlange Putins neue Form der Invasion vom Westen eine neue Verteidigungsstrategie.
Ralf Siener berichtete aus Washington. Es ist das schwerste Unglück am höchsten Berg der Welt. 12 Menschen starben am Mount Everest, als in 6000 Meter Höhe eine Lawine abging. Jürgen Webermann hat die Einzelheiten.
Die Rettungskräfte am Mount Everest haben die Suche nach weiteren Opfern des Unglücks inzwischen eingestellt. Zum einen wegen der Dunkelheit, zum anderen, weil schlechtes Wetter aufgezogen ist. Nach Angaben der Behörden soll die Suche morgen früh fortgesetzt werden, denn immer noch gelten mehrere Menschen als vermisst. 7 Kletterer konnten gerettet werden. 2 von ihnen wurden per Hubschrauber in ein Krankenhaus in die Hauptstadt Kathmandu gebracht. Soldaten machten sich auf den Weg zur Unglücksstelle, um bei der Suche zu helfen. Die bisher geborgenen Opfer sind einheimische Bergführer. Sie wollten gerade eine der Hauptrouten präparieren, Seile anbringen und Zelte in einem höher gelegenen Camp aufbauen, als sie von der Lawine überrascht wurden. Die Männer arbeiteten für verschiedene Firmen, die Everest-Besteigungen anbieten. Das Unglück ereignete sich auf etwa 6000 Metern Höhe, nicht weit vom Basislager entfernt. Augenzeugen berichteten, dass in der Nacht mehrere Lawinen abgegangen waren. In den vergangenen Tagen hatte es am Everest heftig geschneit. Es handelt sich um das größte Unglück am Mount Everest seit der Erstbesteigung vor 60 Jahren. Am höchsten Berg der Welt beginnt gerade die Hauptsaison. Sie dauert etwa bis Mitte Juni. Jedes Jahr versuchen hunderte Abenteurer, den Gipfel zu besteigen. Eine Teilnahme an einer Expedition kostet in der Regel mehrere 10.000 Euro. Immer wieder kommt es an gefährlichen Passagen zu regelrechten Staus. Im vergangenen Jahr gab es sogar eine Schlägerei zwischen Bergsteigern und einheimischen Bergführern. Die nepalesische Regierung will jetzt unter anderem am sogenannten Hillary Step, einer 12 Meter hohen steilen Wand, eine Leiter anbringen, um stundenlange Wartezeiten zu vermeiden. Ohne die einheimischen Bergführer wäre es so gut wie unmöglich, den Mount Everest zu besteigen. Die Sherpas präparieren die Kletterrouten zum Gipfel und tragen häufig Proviant und Material in die verschiedenen Camps.
Jürgen Webermann über das schwerste Lawinenunglück am Mount Everest. Ein fröhlicher Ausflug sollte es werden für die Schüler auf der Sevol und endete in einer Katastrophe. Immer noch werden mehr als 250 Menschen, die meisten von ihnen Kinder, der gekenterten südkoreanischen Fähre vermisst. Die Zahl der Toten liegt offiziell bei 28. Die Rettungsarbeiten werden dabei von schlechtem Wetter und starker Strömung behindert. Heute wurde der Kapitän des Schiffes verhaftet. Jürgen Hahnfeld berichtet.
Am dritten Tag nach dem Untergang der Fähre Sewol ist es Marinetauchern gelungen, in das Wrack des Schiffes vorzudringen. Es liegt Kiel oben in 30 Metern Tiefe. Nur ein kleines Stück vom Rumpf ragt aus dem Meer. Schlechtes Wetter, starke Strömung und niedrige Sichtweiten behindern die Bergung. Im Innern der Fähre werden die meisten der noch vermissten 271 Passagiere vermutet. Doch die Chance, Überlebende retten zu können, sei nahe null, erklärte ein Sprecher der Küstenwache. In Tränen aufgelöst, sagt eine Mutter: Ich denke immer, jetzt kommt meine Kleine wieder zu mir. Sie ruft nach mir. Warum kommst du nicht? Der Großvater eines ertrunkenen Jungen hatte bis zuletzt gehofft, sein Enkel könnte es geschafft haben. Zuerst konnten die Taucher ja nicht in das Schiff. Ich dachte, es dauert halt lange, bis sie meinen Enkel finden. Ich war sehr geduldig, aber jetzt bekam ich einen Anruf. Mein Enkel liegt im Leichenschauhaus. Unterdessen gibt es immer mehr Details zum Hergang der Katastrophe. So habe zum Zeitpunkt des Unglücks nicht der Kapitän das Schiff gesteuert, sondern der dritte Offizier, erklärte ein Staatsanwalt. Der Schiffsführung werden schwere Versäumnisse vorgeworfen. Die Aufforderung zum Verlassen der Fähre sei viel zu spät ergangen. Der Funkoffizier räumte ein, er habe die Passagiere gebeten, auf ihren Plätzen zu bleiben, um einer Panik vorzubeugen. Er habe, so wörtlich, keine Zeit gefunden, die Anleitung für Evakuierungen zu lesen. Von den 46 Rettungsbooten oder Inseln sei nur eine einzige zu Wasser gelassen worden. Unbestätigten Berichten zufolge war der 69-jährige Kapitän unter den ersten, die von Bord gingen. Der Direktor der Reederei, Kim Han-sik, bekannte unter Tränen: Chefs und Mitarbeiter unserer Firma haben große Sünden begangen. Wir bitten die Opfer, ihre Angehörigen und alle Koreaner um Vergebung. Augenzeugen berichten, die Rettungswesten hätten sich auf einem anderen Deck befunden als die Fahrgäste. Zwei Drittel von ihnen waren Oberschüler von ein und derselben Schule. Einige sandten verzweifelte Textbotschaften an ihre Eltern, als sich das Schiff zur Seite neigte. Experten schließen aus der Lage des Wracks, dass das Schiff eine scharfe Kurve gefahren hat, bevor es kenterte. Möglicherweise wollte es einem Hindernis ausweichen. Dabei könnte die Ladung, bestehend aus 180 Lkw und Pkw und mehr als 1000 Tonnen Containerfracht, verrutscht sein.
Jürgen Hahnefeld berichtete. Er war nicht nur einer der berühmtesten Schriftsteller Lateinamerikas, sondern auch einer der wichtigsten politischen Stimmen. Gabriel García Márquez, Literaturnobelpreisträger, Linker, Antiimperialist, ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Peer vor der Wühlbecke erinnert an den Kolumbianer.
100 Jahre Einsamkeit. Dieser Roman war der Durchbruch des bis dahin international unbekannten Gabriel García Márquez. 1967 hat er das Werk verfasst. 15 Jahre später, 1982, hat er dafür den Literaturnobelpreis erhalten. Bis heute ist das Buch millionenfach verkauft worden. In 25 Sprachen wurde es übersetzt. 100 Jahre Einsamkeit ist ein Epos über 6 Generationen, das sich ausschließlich in dem magischen Tropendorf Macondo abspielt. Ich hätte niemals gedacht, dass das so ein Erfolg werden würde. Erst danach wurde mir bewusst, dass ich nicht nur weiter schreiben musste, ich musste schreiben nach dem Erfolg von 100 Jahre Einsamkeit. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich in so einer schwierigen Situation wiederfinden würde. Aber das Schreiben ist García Márquez nie schwer gefallen. Sein Jurastudium hat er als junger Mann abgebrochen, um als Journalist zu arbeiten. Die Reportage und der Roman sind Kinder derselben Mutter, hat er später einmal gesagt. Und so verfasste er weitere Welterfolge wie Der Herbst des Patriarchen oder Chronik eines angekündigten Todes. Sein für ihn wichtigstes Werk schreibt er aber erst im Jahr 1985. Mein Buch ist Liebe in Zeiten der Cholera. Das ist das Buch, das bleiben wird. 100 Jahre Einsamkeit ist ein mystisches Buch, aber es hat keine besondere Botschaft. Liebe in Zeiten der Cholera ist ein Buch mit den Füßen auf dem Boden. Es sagt uns, wer wir wirklich sind. Vielleicht ein wenig überraschend, dass García Márquez seinen ersten Welterfolg ein wenig abqualifiziert. Schließlich war 100 Jahre Einsamkeit auch die Geburtsstunde seines ganz eigenen Erzählstils, in dem die Realität stets durchdrungen ist von Fantasien, Wünschen und Träumen. Dieser magische Realismus ist zu einem eigenen Genre geworden und damit zum Vorbild für viele andere Autoren. Der Ursprung dieser magischen Geschichten liegt in der Kindheit von García Márquez begründet. Damals hat er immer den Erzählungen seiner Großmutter gelauscht, in der Mystik und Realität untrennbar miteinander verwoben waren. In den ersten 8 Jahren meines Lebens sind Dinge passiert, habe ich Dinge erlebt, die ich später literarisch verarbeitet habe, und zwar mein ganzes Leben lang. Nur wenige der späteren Erfahrungen waren mir so nützlich wie die meiner Kindheit. Eigentlich hat mein ganzes Werk seinen Ursprung in den ersten Jahren meiner Kindheit. Gabriel García Márquez hat mit seinem Stil, mit seinem Erfolg den Weg bereitet für andere lateinamerikanische Autoren wie Julio Cortázar, Ernesto Sabato, Isabel Allende oder Carlos Fuentes. Der meistgelesenste bleibt jedoch García Márquez, der von vielen Kritikern als einer der bedeutendsten spanischsprachigen Autoren überhaupt bezeichnet wird. Aber er war kein Literat, der in seiner mystischen Welt verhaftet war. Er äußerte sich immer wieder öffentlich, bezog auch politisch Klarstellung. Wahrscheinlich war er einer der prägenden Linksintellektuellen im Lateinamerika des 20. Jahrhunderts. Aber im Herzen blieb er immer eines: Schriftsteller. Der letzte Roman von García Márquez erschien im Jahr 2004. Seine Memoiren hatte er bereits 2001 veröffentlicht, nachdem er kurz zuvor an Krebs erkrankt war. Gesundheitlich war er seitdem angeschlagen und angeblich litt er in den letzten Jahren auch noch an Demenz. Anfang April wurde er in seiner Wahlheimat Mexiko mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert. Auf eigenen Wunsch wurde er nach Hause entlassen, wo er gestern im Alter von 87 Jahren verstorben ist. Angeblich hat er bis zuletzt am zweiten Teil seiner Memoiren geschrieben.
Per Vorder-Wühlbecke zum Tod von Gabriel García Márquez. Karfreitag, einer der höchsten christlichen Feiertage. Der Tag, an dem Jesus ans Kreuz geschlagen wurde. Und dort, wo diese grausame Strafe vollstreckt wurde, in Jerusalem, da versammelten sich heute wie an jedem Karfreitag wieder tausende Christen zu einer Prozession. Das war dann auch ein Großeinsatz für die Sicherheitskräfte, denn Jerusalem ist nun mal die heilige Stadt gleich dreier Weltreligionen. Thorsten Teichmann berichtet.
Eine Prozession äthiopischer Pilger in der Altstadt von Jerusalem. Dort, wo der Kreuzweg, die Via Dolorosa, auf die Al-Wad-Straße trifft, geht es in diesem Jahr besonders eng zu. Die israelische Polizei hat mit blauen Absperrgittern noch einmal mehr Grenzen und Schleusen gebaut. Allerdings so, dass zum Beispiel Christian aus Dänemark gerade nicht weiterkommt. Keine Ahnung. Wir versuchen, in die Via Dolorosa zu gelangen. Aber wo ist der richtige Eingang? In Kürze wird es wohl chaotisch hier. Die Situation ist zumindest angespannt. Denn an dieser Stelle müssen Christen, Juden und Muslime aneinander vorbei. Es kommt wirklich alles zusammen. Für beinahe alle christlichen Kirchen fällt das Osterfest ausnahmsweise auf die gleiche Zeit. Juden begehen in diesen Tagen Pessach und muslimische Palästinenser drängen auf der Al-Wad-Straße zum Freitagsgebet in Richtung Al-Aqsa-Moschee. In den vergangenen Tagen waren Moslems, Juden und Polizisten auf dem Tempelberg mehrmals aneinander geraten. Dabei beginnt der Karfreitag auch in Jerusalem mit Ruhe. Hunderte warten gelassen auf dem Platz vor der Grabeskirche, dass die großen Holztüren sich öffnen. Ein Zeremoniell mit Einzug der kirchlichen Würdenträger, einer Leiter und einem Schlüssel, der vom Inneren der Kirche nach außen gereicht wird. Ein kleines Stück davon entfernt erreicht der Propst der Erlöserkirche in Jerusalem, Wolfgang Schmidt, bereits die 11. Station des Kreuzweges. Die kleine Prozession hatte bereits 6.30 Uhr in der Früh begonnen. Es ist ein Pfad durch die Altstadt, der den letzten Weg und das Leid Christi nachzeichnen soll. Gleichzeitig sei Ostern aber das Fest der Hoffnung, sagt Schmidt. Selbst die ausweglose Situation im Nahen Osten könne sich einmal wandeln.
Wissen Sie, gerade in dieser Stadt, wo man Jahrtausende zurückschaut, wo jede Ausgrabung manchmal 2.500 Jahre zurückreicht, da spürt man, dass Veränderungen lange Zeiträume brauchen und dass in langen Zeiträumen Ungeahntes geschehen kann.
Zum Abschluss der Prozession in der Erlöserkirche fällt auf, dass offenbar weniger deutsche Pilger gekommen sind als in den Jahren zuvor.
Es ist in diesem Jahr so, dass ja für alle christlichen Konfessionen und für das Judentum die Festtage zusammenfallen. Und das mag sicher auch dazu beitragen, dass manche sagen, das tue ich mir nicht an, denn das ist auch eine Mühe, zu diesen Tagen dann in der Stadt unterwegs zu sein.
Mit der Ruhe ist es spätestens am Mittag in der Altstadt von Jerusalem vorbei. Vor den Absperrzäunen an der Ecke El-Wad-Straße Via Dolorosa zählt Christian aus Dänemark noch einmal auf, was er alles sieht. Also viele Gläubige, viele Sicherheitsbeamte, aber es wirkt alles friedlich und auf eine Art bunt gemischt. Die Polizisten und Absperrgitter sollen helfen, dass es so bleibt. Eine Situation, die den Bewohnern Jerusalems und vielen Gästen ein weiteres Mal Geduld abverlangt.
Der Osterhase versteckt die Eier im Garten. Das ist wohl ein typisch deutscher Brauch. In Spanien etwa kennt man keinen Osterhasen. In Schweden gibt es Osterküken. In Frankreich bringen Glocken Süßigkeiten für die Kinder von ihrer Reise mit. Und in Äthiopien, da geht es ganz und gar bunt und feierlich zu. Antje Diekans berichtet.
Die Osterzeremonie in einer Kirche der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba. Die Gläubigen tragen alle weiße Gewänder. Sie wiegen ihre Oberkörper im Takt der Gesänge vor und zurück. Fast wirkt es, als würden sie in Trance fallen. Und vielleicht ist das bei einigen auch so. Der Wirkung der Gesänge kann sich kaum jemand entziehen. Sie sind im Himmel entstanden. Wenn du sie hörst, wirst du in eine andere Welt getragen. Nados Demer ist Dekan einer äthiopisch-orthodoxen Kirche in Nairobi. Eigentlich studiert der junge Mann Computerwissenschaften, aber seine wahre Leidenschaft gilt dem Glauben. Das Osterfest ist für ihn ein Höhepunkt des Jahres. Am Karsamstag versammeln sich die Gläubigen um 8 Uhr abends in der Kirche. Der Gottesdienst geht bis weit nach Mitternacht. Für Nados ist das nicht anstrengend. Wir sind daran gewöhnt. Wir lieben das. Wenn es nicht so wäre, würden wir es vermissen. Auch unsere Gottesdienste an gewöhnlichen Sonntagen gehen über Stunden. Ich finde, wenn man die ganze Woche hat, um andere Dinge zu tun, dann schaden 8 Stunden in der Kirche nicht. Im Ostergottesdienst wird es um Mitternacht besonders ergreifend. Alle Lichter gehen aus, wir halten Kerzen in der Hand und fangen an zu singen. Das bedeutet, Gott ist wieder auferstanden. Gleichzeitig endet damit die Fastenzeit. Bei den äthiopisch-orthodoxen Christen dauert sie besonders lange. 55 Tage statt 40. In dieser Zeit essen die Gläubigen kein Fleisch und verzichten auch auf andere tierische Produkte. In Äthiopien wird das sehr strikt gehandhabt. Auch in Restaurants bekommst du dann kein Fleisch. Erwachsene sollen den ganzen Vormittag nichts essen und trinken. Nur kleinere Kinder sind davon ausgenommen. Aber wer älter als 15 Jahre ist, muss sich daran halten. Abebe Kifitev betreibt ein äthiopisches Restaurant. Auch in der Fastenzeit läuft es gut. Es gibt ein großes Angebot vegetarischer Gerichte, wie das traditionelle Shiro, ein Brei aus Kichererbsen. Aber an Ostern muss dann traditionell etwas anderes auf den Tisch. Wenn sie 2 Monate gefastet haben, sind die Menschen ausgehungert und freuen sich auf Fleisch. Es gibt Dorovat, das ist ein Hühnereintopf. Scharf gewürzt und mit Butter. Das essen die meisten am liebsten nach der Fastenzeit. Außerdem darf wieder Alkohol getrunken werden. Den brauen viele selbst. Es ist ein Honigwein, wir nennen ihn Tej. Den gibt es schon seit Tausenden von Jahren. Die erste üppige Mahlzeit nach dem Fasten essen die orthodoxen Christen allerdings nicht im Restaurant, sondern direkt in der Osternacht vor der Kirche. Um 3 Uhr, wenn der Gottesdienst beendet ist, gibt es ein Festmahl, erzählt Nardos Demer. Weil viele Leute da sind, grillen wir dann einen ganzen Ochsen.
It has to be dealt with a bull, an ox.
Eine Stärkung nach der langen Fastenzeit und dem Ostergottesdienst.
Bis heute weiß niemand, wer sich hinter dem Künstlernamen Banksy verbirgt. Seine berühmten Graffiti hat er schon überall auf der Welt hinterlassen, an Häuserwänden, aber auch ungefragt Arbeiten in Museen aufgehängt. Jetzt fragt man sich in London, ob er auch beim britischen Geheimdienst aktiv war. Ein monumentales Graffiti zum Abhörskandal, nämlich trägt seine Handschrift. Gabi Biesinger hat die ganze Geschichte.
3 Spione in Trenchcoats mit Hüten und schwarzen Sonnenbrillen, gemalt auf eine Häuserwand. Sie hören mit Mikrofonen und ziemlich altmodisch wirkenden Aufnahmegeräten eine ramponierte, echte Telefonzelle ab. Sogar eine Satellitenschüssel weiter oben an der Häuserwand ist mit einem echten Kabel in die Szene integriert. Roger Good joggte am Sonntagmorgen in aller Herrgottsfrühe durch Cheltenham und beobachtete merkwürdige Dinge an der Ecke zwischen Fairview Road und Hewlett Street, wie er der BBC später erzählte.
So a tent over the telephone box, and a van in front of it, transit type van, and a chap standing. In actual fact, it's probably the lookout.
Ein Zelt über der Telefonzelle, davor ein Kleinlaster und ein Mann, der offenbar Schmiere stand. Die Aufnahmen einer Überwachungskamera aus einem Laden in der Straße belegen die Geschichte. Aber ob einer der Beteiligten der Graffiti-Künstler Banksy war, der gerne anonym seine Werke hinterlässt, ist weiterhin ein Rätsel. Es wäre so schön, wenn wir sicher sein könnten, meint eine Passantin.
I think it's fantastic. It'd be lovely to know that it is actually Banksy. It'd be nice to know whether you can prove it or not.
Das Wandgemälde im Stil der 50er Jahre ist eine Anspielung auf die britische Abhörzentrale GCHQ, die ihren Sitz in Cheltenham nur ein paar Kilometer von dem Kunstwerk entfernt hat. Seit Informant Edward Snowden seine Unterlagen über die Abhörpraktiken der Geheimdienste veröffentlichte, ist der Name Cheltenham in Großbritannien in aller Munde. Banksy-Kenner wollen die Handschrift des Guerilla-Künstlers in dem Werk mit politischer Botschaft erkannt haben, wie dieser Künstler.
The execution of it during the night with the van screened it off, did the painting disappeared off. The painting itself, the old style of his.
Die ganze Heimlichtuerei in der Nacht und sein Stil, das passt schon. Banksy selbst hält sich bedeckt, ganz wie es seine Art ist. Zugegeben hat er allerdings, dass er gleich danach, ganz in der Nähe in Bristol, ein Bild an die Holztür eines Jugendclubs sprühte. Es zeigt ein Paar, das sich küsst und über die Schulter des jeweils anderen auf sein Handy starrt. Der Jugendclub will das Bild versteigern, um mit dem Erlös den finanziell klammen Club zu retten. Es wird gar spekuliert, ob Banksy das Gemälde mit genau dieser Absicht als Spende an die Tür sprühte. Als die BBC die Abhörzentrale GCHQ wegen der Telefonzellenmalerei in Cheltenham um eine Stellungnahme bat, wurde sie von britischem Humor überrascht. Jeder ist eingeladen, sich auf unseren Internetseiten anzugucken, mit was für modernen Methoden wir heute arbeiten, zitiert der BBC-Reporter aus der Pressemitteilung.
They said that if people are interested, they can go to their website to see what modern-day intelligence operatives look like, but that the public might be disappointed by the lack of dark glasses and trench coats.
Die Öffentlichkeit dürfte allerdings enttäuscht sein, wie wenig Trenchcoats und Sonnenbrillen dabei zum Einsatz kommen.
Und das war's im Echo des Tages am Karfreitag. Ich wünsche Ihnen noch ein frohes Osternfest, schöne Feiertage. Tschüss, sagt Holger Senzel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.